Haben Sie schon einmal bestimmte Aktien verkauft, weil deren Kurs gefallen ist? Oder haben Sie bestimmte Aktien gekauft, weil diese enorm gestiegen sind? Und haben Sie am Ende Verluste gemacht? Wie Sie aber mit Aktien endlich Geld verdienen, hängt in hohem Maße davon ab, wie Ihre Anlegerpersönlichkeit ausschaut. Warum das so ist und wie Sie ein guter Investor werden, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Er ist seit 40 Jahren an der Börse aktiv und, wie manche sagen, eine Institution in Sachen Geld und Finanzen. Er ist Publizist, Bestsellerautor, Philanthrop, Krisenökonom, Krisenerklärer, Unternehmer und in erster Linie Investor. Sein Credo: investieren statt sparen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Professor Dr. Max Ottel. Frau Ottel,
Tag, Herr Brüchel, freue mich
grüße
ebenfalls.
Sie. Ich freue mich, dass wir Gelegenheit haben, über Geld, Finanzen zu sprechen. Und ein Thema, Anlegerpersönlichkeit, davon hört man eigentlich wenig in den Medien. Das heißt, nur diese Aktie kannst du kaufen, jenen. Ich möchte mal beginnen mit Ihrem Credo: investieren statt sparen. Ja, gilt das auch für Krisenzeiten oder in der Politik ist ja auch immer wieder von einer Schuldenbremse die Rede. Also sollte man auch Schulden machen, um investieren zu können?
Als normaler Mensch nicht. Ich könnte natürlich jetzt mit Kostolani kommen. Also wenn du nichts hast, dann darfst du spekulieren. Wenn du etwas hast, dann darfst du nicht spekulieren. Wenn du viel hast, dann kannst du spekulieren. So, aber so ist es natürlich nicht, sondern für die meisten gilt, es ist eine Disziplin. Ich muss mehr einnehmen, als ich ausgebe. Und das ist nur teilweise einkommensabhängig. Ich brauche Geduld. Ich brauche geduldiges Geld. Ich brauche Substanz, um daraus mehr werden zu lassen. Also ich arbeite mit dem Wunder des Zinseszinses. Ich will nicht das schnelle Geschäft, sondern sagen wir mal, wenn Sie 10%, was schon eine sehr ordentliche Rendite wäre, dann hätten Sie im nächsten Jahr 1,10, übernächsten Jahr schon 1,21 und dann schon 1,33 so ungefähr. Das beschleunigt sich ja dann, das Wachstum. Das ist nicht das Wunder des Zinseszinses. Also Sie müssen mit einer bestimmten Summe anfangen, sich etwas zu leihen, ist an der Börse für fast alle tödlich. Das ist, manche Profis schaffen das, aber wenige. Grundsätzlich sollten sie liquide sein. Also ich zitiere jetzt auch mal den Charlie Munger, den langjährigen Partner von Warren Buffett, der ist letztes Jahr gestorben. Der Weg zu einem großen Vermögen ist, 10 Millionen herumliegen zu haben, wenn dann mal eine Chance kommt und dann das zu investieren. Aber das gilt natürlich auch für kleinere Summen. Also wenn ich was liquide habe und die Börse bricht ein, da kommen wir später noch drauf, so wie in der Covid-Krise, dann kann ich kaufen, dann kann ich das große Geld verdienen. Dazu muss ich aber was haben. Und ansonsten investiere ich mein Geld kontinuierlich und lasse das Geld für mich arbeiten. Also ich muss tatsächlich erst sparen und dann kann ich investieren.
Das empfehlen Sie sicherlich auch gerade kleineren Anlegern, denn wenn ich jetzt an viele Kleinunternehmer, Unternehmerinnen denke, die ja gar nicht 250.000 oder gar mehr zur Verfügung haben, also nie Schulden machen, um einfach mal Aktien kaufen zu können.
Ja, das auf keinen Fall. Im eigenen Unternehmen muss man das unter Umständen, je nachdem, was für einen Betrieb man hat, wenn die Kapitalbindung hoch ist, und da ist man da schon belastet und das dann nochmal in der Sphäre der privaten Investments zu machen, würde einen doppelten Druck darstellen und das würde vom eigentlichen Geschäft ablenken. Es ist doch so schön, wenn ich gute Aktien habe, dann machen doch andere Manager die Arbeit für mich und ich kann doch Anteile an Microsoft, an Apple, an Berkshire, an meinetwegen Mercedes, wem auch immer erwerben und habe dann Management, was für mich arbeitet, mal besser und mal schlechter. Aber im Prinzip kann ich doch so in mehrere Unternehmen investieren und habe nicht nur mein eigenes Unternehmen.
Ja, das stimmt. Herr Otte, wir wollen uns ja heute darüber unterhalten, wie man überhaupt ein guter Investor wird, wie es eben gelingt, auch vielleicht mit kleineren Summen tatsächlich Vermögen aufzubauen. Und ganz entscheidend dabei sei die Anlegerpersönlichkeit. Die werden wir nachher ein bisschen ausführlicher besprechen. Zu diesem Thema gibt es auch einen tollen Bestseller. Im Übrigen, ich glaube, alle Ihre Bücher sind Bestseller geworden.
Nein,
Wenn
alle nicht, aber 14.
okay, da ist auch schon eine ganze Menge. Wie viel haben Sie geschrieben? 15 dann, oder?
Nein, das also gibt die wissenschaftlichen Titel, also an die 30, also können wir sagen, die Hälfte vielleicht.
Ja, also darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. In Deutschland ist es ja so, dass nach wie vor Immobilien Deutschlands beliebteste Kapitalanlage sind. Gegenüber Aktien bestehen immer noch gewisse Vorurteile. Vor vielen Jahren gab es mal eine Volksaktie, in Anführungszeichen Telekom, wo viele reingefallen sind. Also viele sagen entweder, ja, ich habe nicht genügend Geld zu investieren, es ist unsicher und zu teuer auch. Was spricht denn dann für Aktien?
Ja, also ich habe auch Immobilien, die hat fast jeder. Die Deutschen haben viel zu viel. Die Hälfte des Gesamtvermögens ist in Immobilien mindestens. Die Immobilie ist sehr speziell und vor allem sind sie, wie so schön auch im Wort steckt, immobil. Das heißt, sie sind erpressbar. Und das sehen wir jetzt. Das habe ich in einem anderen Buch von mir im Weltsystemcrash von 2019 geschrieben, dass also das Abkassieren über die Immobilie stattfindet. Das geht dann über Gebühren, Abgaben, Steuern, Grundsteuern, wo zum Teil die Leute das Zehnfache jetzt bezahlen müssen wie vorher und noch mehr. Das geht auch über solche Sachen wie das Heizungsgesetz, das ja auch eine schleichende Enteignung darstellt. Denn es ist ja nicht nur so, dass ich dieses Geld investieren muss, um den Wert zu erhalten. Es drängen dann auch Immobilien auf den Markt von Leuten, die sich das nicht leisten können, was wieder die Preise drückt. Also die Immobilie, da kann ich als Staat sehr viel reinfuschen, sehr viel manipulieren. Natürlich glaubt man, man habe da Grund und Boden und Steine und alles Mögliche, man habe was Reales, aber ich stelle mir die Immobilie immer als Bündel von Rechten und Pflichten vor. Das ist was höchst Virtuelles auch. Also ich muss die Bank bedienen, ich muss dem Staat die Steuern zahlen, ich muss Auflagen erfüllen. Ich habe dann dafür das Recht, Mieter reinzusetzen, was zu verändern im Rahmen der Auflagen. Also so einfach ist das mit der Immobilie nicht. Und da ist es mit der Aktie eigentlich einfacher. Wenn ich die von einem großen, soliden Unternehmen habe, die meisten Leute kaufen mir dann irgendwelche heißen Tipps, das ist falsch. Ich kaufe mir Unternehmen mit guten Zukunftsperspektiven, die aber schon am Markt sind. Dann habe ich einen Anteilsschein, eine Besitzurkunde an diesem Unternehmen. Das ist wesentlich pflegeleichter als die Immobilie. Ich spreche nicht grundsätzlich gegen die Immobilie. Ich habe auch so 15, 20% in meiner Aktivseite. Das hat sich halt so ergeben. Aber die meisten haben zu viel und die Aktie ist da wesentlich pflegeleichter. Ich kriege meine Dividende und wahrscheinlich hat die Aktie eine gute Lobby, weil BlackRock und die großen Anlagegesellschaften eben in Aktien investiert sind und da passt man mit den Steuern auf. Die holt man sich lieber vom Mittelständler über die Immobilie, über seinen Betrieb, über die Einkommensteuer, aber die Kapitalertragssteuer ist eigentlich da recht anlegerfreundlich.
Allerdings gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, Immobilie, die kann ich sehen, die kann ich anfassen
Ja,
und so
ja.
weiter.
Aber
Also
das ist genau das Psychologische. So einfach ist es eben nicht. Ich habe diese ganzen Rechte und Pflichten, die auf dieser Immobilie lasten. Es ist eben kein einfacher Sachwert, wie sagen wir mal ein Kunstwerk. Das kann ich weiterverkaufen. Das ist natürlich sehr speziell. Da muss ich einen Käufer für finden. Die Immobilie kann, da gibt es viele, viele Eingriffe in dieses Eigentum seitens des Staates, seitens der Banken. So einfach ist das nicht. Das ist es eben.
okay. Wer in Aktien investiert, Otto, schaut ja in der Regel auf den aktuellen Kurs. Und dann heißt es so allgemein, Aktie steigt, ist Aktie gut, Aktie fällt, Aktie schlecht. Jetzt, ich glaube, Sie haben ja selber mal Warren Buffett kennengelernt, der berühmteste Investor der Welt, der sagt mal, das sei nichts dümmer, als eine Aktie zu verkaufen, nur weil sie fällt und eben zu kaufen, nur weil sie steigt. Und Sie sprechen auch in Ihrem Buch von einer sogenannten Investorenlogik, die aber nur eine Scheinlogik ist. Da sprechen Sie von Investorenlogik ersten, zweiten und dritten Grades. Was meinen Sie damit? Also was läuft da schief?
Ja, schön, dass ich es entdeckt habe. Ich bin auch auf diese Terminologie ein bisschen stolz. Also, das habe ich so mehr entwickelt oder ausgedacht. Also, viele Anleger sagen wirklich, das Ding steigt, also super Aktie und so weiter. Es fällt, wollen wir verkaufen, Verluste minimieren. Das ist natürlich völlig falsch. Das ist dann Momentum-Investing. Ich versuche mit dem Markt zu gehen. Da fällt man, kann ich Ihnen garantieren, auf Dauer auf die Nase. Man kann mal Glück haben, fühlt man sich bestätigt. Wenn man Pech hat, verdrängt man das. Also man behält sich nur die positiven Events. Wenn man nachher aber am Jahresende eine richtige Abrechnung macht, merkt man, dass es nicht gut gelaufen ist. Je mehr man tradet, desto schlechter, da gibt es empirische Untersuchungen, desto schlechter ist das Ergebnis. Also diese ersten Grades ist keine Logik, das ist eine Scheinlogik. Muss man ja überlegen, warum fällt die Aktie, warum steigt sie und ist sie. Der Aktienkurs ist ja nur der Preis, der auf diesem Unternehmensanteil steht. Also wenn die Mercedes-Aktie 70 Euro kostet oder 50 oder 100, ist ja die Frage, wie viel Mercedes kriege ich dafür? Kriege ich dafür 70 € Mercedes oder 100 € Mercedes oder nur 30? An der Börse ist das alles möglich. Aktienkurse können massiv übertreiben, sie können massiv untertreiben, aber es gibt irgendwo einen Wert, nicht für alle Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die sind Fantasieunternehmen oder Unternehmen, die lassen sich schwer bewerten, aber viele Unternehmen, da kann man sagen, so viel könnte das Unternehmen ungefähr wert sein und dann weiß ich ungefähr, was die Aktie wert ist. So. Und die Aktienlogik ersten Grades, die führt halt in die Irre, weil sie sehr stark von Emotionen getrieben ist. Die zweiten Grades, das ist dann machen sogenannte erfahrene Anleger, die gucken sich dann Kennzahlen an, KGV zum Beispiel, Kurs-Gewinn-Verhältnis, also das wievielfache des Gewinnes bezahle ich für die Aktie, das ungefähr wie der Mietmultiplikator bei Immobilien, also das wievielfache der Miete bezahle ich bei einer Immobilie. Also das kann man durchaus vergleichen. Beides sind ertragbringende Sachwerte, die Aktie und die Immobilie. Und ich kann da Multiplikatoren draufsetzen. Das wäre zweiten Grades, also wenn man mit solchen Kennzahlen arbeitet und sich überlegt, ist die Aktie halbwegs billig oder teuer, da kommt man aber auch an seine Grenzen. Also Microsoft zum Beispiel wird zu 35 gehandelt oder 40. Ist das teuer, ist das billig? Also schon ein hoher Multiplikator, muss man sagen. Mercedes wird, glaube ich, im Moment zu 6 oder so gehandelt oder noch weniger. Ich habe es gar nicht genau im Kopf. Das sieht erstmal billig aus. Also das wäre der zweiten Grad, wenn man sagt, okay, die Aktie ist billig, aber ich kenne Mercedes, kaufe ich. Microsoft, ja, gutes Unternehmen, aber 40 ist teuer. Erstmal Vorsicht. So, die dritten Grades, das können dann machen meistens nur die Profis, ist zu fragen, warum ist die Aktie billig? Hat das einen Grund? Könnte Microsoft bei 40 immer noch oder bei 35 immer noch einigermaßen normal bewertet sein? Da muss ich in die Zahlen einsteigen, da muss ich in die Bilanz einsteigen. Also die Investorenlogik dritten Grades, das machen dann wirklich nur noch Leute, die sich tiefer mit dem Unternehmen befassen. Auch das ist nicht so schwer, auch das kann man lernen. Ich habe das im Buch auch zumindest beschrieben, wie man es lernen kann und erste Schritte dazu gezeigt. Aber von dieser simplen Logik, Aktie steigt, Aktie gut, Aktie fällt, Aktie schlecht, muss man unbedingt weg. Wenn Sie anfangen, würde ich Folgendes sagen: Kaufen Sie 3 bis 5 Aktien von Unternehmen, von denen Sie sagen, die gibt es in 10 Jahren noch und die machen in 10 Jahren noch ein gutes Geschäft und sie sind schon mindestens 10 Jahre an der Börse und haben ein gutes Geschäft gemacht. Also wenn Sie da 3 bis 5 kaufen und 10 Jahre warten, werden Sie in den meisten Fällen sehr gute Ergebnisse erzielen. Nicht immer, es gibt auch lange Durchstrecken an der Börse, aber dann haben Sie auch da kein Geld verloren. Also das wäre mein Einstiegstipp.
Also wir werden nachher nochmal über diese Einstiegstipps sprechen, was Sie eben Anlegern, Anlegerinnen empfehlen, bevor Sie eine Aktie kaufen, wie man eigentlich starten soll. Sie haben jetzt mehrmals von Zahlen gesprochen, Multiplikationen. Das hat ja auch immer mit Mathematik zu tun. Und ich kenne selber Leute, die ein bisschen von dem Aktienmarkt zurückschrecken, gerade aufgrund von Zahlen. Sie haben vorhin das KGV, also das Kursgewinn, Verhältnis genannt. Damit haben schon viele Menschen Probleme, das eben auszurechnen oder wie man das berechnet. Es ist ja Gewinn pro Aktie geteilt durch den aktuellen Aktienkurs.
Nee,
Und Sie
das ist
haben
schon
vorhin
mal, das ist der Kehrwert davon, da darf ich gleich,
der Kehrwert,
da
genau.
habe ich die Gewinnrendite, also wenn ich jetzt sagen, meinen Gewinn von 10 habe und im Kurs von 100, da habe ich 10% Rendite. Das wäre dasselbe wie Miete geteilt durch den Hauspreis. Das ist die Gewinnrendite, die Sie eben gesagt haben, ist genau der Kehrwert des Kurs-Gewinn-Verhältnisses. Beim Kurs teile ich den Kurs durch den Gewinn. So, also der Kurs-Gewinn-Verhältnis in diesem Beispiel wäre dann also 10.
Und allgemein heißt es ja auch immer, je niedriger diese Zahl ist, also dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis, desto besser. Ja, aber es gibt ja auch Gegenbeispiele. Ich habe mir eins herausgesucht, Anfang des Jahres, da hatte Tesla Zahlen veröffentlicht am 23.04.24, erstes Quartal, da war der Gewinn pro Aktie 45 US-Dollar und der Kurs nach Börsenschluss bei 134 US-Dollar und das ist ein KGV von 307, also extrem groß. Also dann gilt diese, also zu sagen, je niedriger KGV, desto besser. Es gibt auch Gegenbeispiele.
Ja, aber in Tesla würden wir zum Beispiel nicht investieren, weil da extrem viel Zukunftsmusik ist. Das Unternehmen verdient noch nicht viel Geld. Es ist ein sehr kleiner Autohersteller und ist, wie Sie da gesagt haben, jenseits von Gut und Böse, was den Preis angeht. Wenn jetzt was bei 30, 40 gehandelt wird, also Microsoft oder Nvidia, da kann man da mal drauf schauen. So, also das würden wir tatsächlich nicht machen, weil es sehr viel, extrem viel Zukunftserwartung und wenig in der Gegenwart ist. Andersrum kann man auch sagen, ein Unternehmen, was sehr billig ist, also ein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis, heißt ja erstmal optisch teuer. Das kann seinen Grund haben, da muss er eben zur Investorenlogik dritten Grades und tiefer gucken. Niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis heißt optisch billig, kann auch seinen Grund haben, dass das Unternehmen nicht mehr auf die Beine kommt, wenn man sich die deutschen Autobauer anschaut, die also alle, was weiß ich, Kursgewinnverhältnisse von 6 oder weniger haben, also sehr billig sind optisch, dann wissen wir aber nicht, was da in 10 Jahren ist. Also ob die Elektromobilität dann nicht aus China kommt, die da einen riesen Vorsprung haben, oder Tesla, ob in Deutschland die Energiekosten immer noch so hoch sind, VW schließt die ersten Werke, also da muss man dann schauen. Also auch bei optisch billigen Aktien kann man nicht unbedingt zugreifen, aber es gibt, und da muss man dann die Geduld haben, das ist dann schon sehr viel Selbstbeherrschung. Es gibt gute Unternehmen wie Microsoft oder wirklich, die schon lange Geld verdienen, immer mal wieder auch zu Ausverkaufspreisen. Die letzte Situation war Covid, wo das wirklich die Börsen innerhalb von wenigen Wochen sich halbiert haben. Es ging genauso schnell wieder rauf. Und wenn ich da cool bin, das ist natürlich schon. Erfordert sehr viel mentale Stärke. Dann kann ich das richtige Geld verdienen. Für den Anfänger ist es sicherlich besser, einfach Unternehmen mit guten Zukunftsaussichten. Da muss man aber auch Tesla, ja, hat einen genialen Manager oder Gründer, ist aber relativ klein. Die Chinesen sind weit vorne. Und da sind die Zukunftsaussichten auch nicht so klar, wie dass diese Modeaktie, durchaus ein gutes Unternehmen, durchaus gute Autos, wie das ist, aber Unternehmen, wo diese wirklich fest im Markt etabliert sind, die ihren Markt beherrschen und so weiter. Und wo man sieht, da kommt jetzt in der nächsten Zeit keine Bedrohung. Also für den Anfänger wäre es besser, mit solchen Titeln anzufangen.
Ich habe neulich mal einen Bekannten gefragt, als ich wusste, wir sprechen uns heute eben so, weil sie vorhin sagten, Kurs hat sich halbiert, ja, Mathekenntnisse und so. Wir haben das ja bei Covid gesehen. Wir sind da nicht alles so gut drauf, was Exponentialfunktionen angeht und so weiter. Da habe ich ihn gefragt, pass mal auf, weißt du, dass es ein Riesenunterschied ist, ob du 50 oder 75 Prozent Verlust machst? Ich dachte, ja, sag ich, was schätzt du, wie viel du dann investieren musst bei 75 Prozent? Ja, um die Hälfte etwa mehr als bei 50%. Das ist natürlich ein Denkfehler, sag ich, überleg doch mal, wo der kam letzten Endes darauf. Aber das passiert natürlich sehr schnell.
Ja,
Denn
das sind so
bei
diese kleinen.
50% ist es klar, Verdopplung bei 75%.
Vervielfachung. Also, das ist eben genau,
Vervierfachen,
das
ja.
sind diese kleinen optischen Täuschungen. Und da gibt es ganz viele in der Anlegerpsychologie. Darüber habe ich auch in dem Buch geschrieben. Also, wenn ich 50% verliere, muss ich wieder 100% machen, also verdoppeln. Wenn ich 75% verliere, muss ich 300% machen, also mich vervierfachen. So, und das sind ganz einfache Dinge, aber die optisch bei vielen dann eben nicht ankommen. Das heißt, die Regel Nummer eins, kein Geld verlieren, langfristig ist sehr, sehr wichtig. Und die kann man dadurch am besten einhalten, dass man wirklich Unternehmen mit Zukunftsperspektiven, aber jetzt schon einer soliden Marktposition, soliden Geschäft kauft, die nicht zu teuer sind.
Jetzt kommen wir mal zu dieser auch von Ihnen schon mehrmals genannten Anlegerpersönlichkeit. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Also Sie stellen auch den Charakter und die Einstellung der Person ab, die da anlegen möchte. Bevor wir da ins Detail gehen, Otto, Trading momentan liegt ja auch so ein bisschen im Trend, schon seit Jahren. Und viele verbinden das ja auch ein bisschen so mit einem Kick, Nervenkitzel. Und so weiter. Wie spannend muss denn die ja, Investition sein, um mitzumachen? Oder hat das gar nichts mit Spannung oder Nervenkitzel zu tun? Sollte man eher das Gegenteil sein?
Die Börse ist spannend, aber Trading ist reine, also Vermögensvernichtung. Man macht dann unter Umständen wie im Casino zwischendurch mal Gewinne. Man glaubt, man ist so gut. Ich habe es immer gemerkt, je längerfristiger ich investiere, je einfacher ich mir meine Entscheidungen mache, je mehr ich mich vom Tagesgeschäft abkopple, desto besser. Ich schlafe ruhiger, ich habe bessere Renditen. Es ist also meistens sind Trades falsch. In den Fonds kommt das mal vor, dass wir rebalancing, dass also wenn eine Position sehr weit gestiegen ist, dass wir da ein bisschen was vom Tisch nehmen und woanders investieren. Das kann schon mal vorkommen. Aber grundsätzlich sind wir da sehr mit ruhiger Hand dran. Traden ist ja Nervenkitzel, ein Hobby, aber meistens ein sehr teures Hobby. Es gibt wirklich genug empirische Untersuchungen. Die Commerzbank hat das mal gemacht, hat den Depotumschlag ihrer Kunden untersucht. Und je häufiger der Depotumschlag, also je mehr die getradet haben, desto schlechter war die Rendite. Das kann man fast durch die Bank so sagen. Der Nervenkitzel kommt an die Börse, die Psychologie kommt daher, dass man entweder, wenn man jetzt so einen Sparplan macht oder immer mal wieder was kauft, dass man das eisern durchhalten muss. Und das andere ist, wenn man Liquidität hat, dass man in einer echten brutalen Korrektur dann im Ausverkauf zuschlägt. Das ist mir, und jetzt komme ich auf die A-Persönlichkeit, ist mir oft passiert, dass ich in der Korrektur viel zu früh gekauft habe. Oh, ist alles schön, schön billig. Und dann wurde es noch viel, viel billiger. Also meistens geht es dann noch tiefer in so Paniken, wie zuletzt bei Covid, 2008 war, hatten wir sowas. Meistens geht es dann noch tiefer runter. So, die A-Persönlichkeit, die will was bewegen, die will ran, die ist aggressiv, die sieht überall verpasste Chancen, die will was machen. Und die B-Persönlichkeit ist Vorsicht. Ich habe es ganz einfach gemacht im Buch. Und da gibt es ja auch einen Test dann, wo sie ankreuzen können und gucken. Aber die meisten werden es, wenn man darüber nachdenkt, werden es selber wissen. Die B-Persönlichkeit würde sagen, erstmal warten, bis der Boden da ist, bis sich das beruhigt hat. Nein, Sie müssen natürlich kaufen, wenn die Panik am größten, also wenn Sie schon cool sein wollen, dann muss man kaufen, wenn die Panik am größten ist. Und die B-Persönlichkeit würde sagen, nee, also abwarten, gucken, ob sich das beruhigt, bis sich der Kurs stabilisiert und so weiter und so fort. Das sind so ein paar Hinweise auf mögliche Unterschiede. Und für beide gelten natürlich unterschiedliche Verhaltensgrundsätze. Die B-Persönlichkeit muss überhaupt mal in die Puschen kommen. Die A-Persönlichkeit, die muss sich bremsen und zügeln und disziplinieren. Und deswegen ist es schon wichtig zu wissen, wer oder was sie sind.
Gut, und dazu haben Sie in Ihrem Buch auch einen kleinen Test, bei dem
Genau.
ich herausfinden kann, ob ich Anlegerpersönlichkeit A oder eher B bin. Und dann geben Sie auch Anleitungen, was man dann genau dann, wenn man A oder B ist, tun sollte, wie man anlegen sollte, wie man sich verhalten sollte. Ich kenne Leute, die gehen zum Therapeuten, weil sie Angst haben, ja,
Ja.
Verlustängste. Die haben sehr viele, sind sehr reiche Millionäre oder mehr. Und das sind ja auch so ein paar Dinge, die gerade bei Anlegern immer wieder eine wichtige Rolle spielen. Dinge zu verlieren, Geld zu verlieren und so weiter. Wie bekomme ich grundsätzlich meine Emotionen oder gerade so eine Verlustangst eigentlich in den Griff?
Ja, auch da sagt die Verhaltenspsychologie, dass die Verlustangst größer ist und dass Verluste oft stärker empfunden werden als Gewinne. Aber das hängt auch ein bisschen von der Persönlichkeit ab. Die Börse schwankt, da muss ich mir drüber klar sein. Und wenn eine Aktie im Minus steht, ist das kein Problem, das ist völlig normal. Das ist, die Rendite ist der Preis dafür, dass ich das aushalte. Und das muss ich wissen. Ich darf mich nicht von diesen Börsenschwankungen emotional beeinflussen lassen. Das heißt, wenn Sie da wirklich Angst an der Börse haben oder auch wenig Erfahrung, habe ich immer gesagt, dann fängt man mit ganz wenig an, aber Sie fangen bitte an. Sie gewinnen über Jahre Erfahrung. Und wenn es nur ein paar hundert oder ein paar tausend Euro sind, ich finde es sträflich, keine Aktien zu haben. Das ist wichtiger, als wenn man Immobilien hat, gerade hier in Deutschland, wo wir wissen nicht, was mit den Immobilien noch passiert. Also ich muss es mir durch die Praxis quasi, muss ich da einen Umgang finden, muss mich auch selber einschätzen, kritisch beobachten. Und das geht am besten natürlich, wenn da jetzt nicht das Familienvermögen gleich auf dem Spiel steht, sondern wenn es erstmal eine kleine Summe ist. Aber dann bitte nicht zocken damit. Viele machen es ja so, die haben ihr Großteil auf dem Festgeld oder sonst wo oder in der Immobilie. Und dann nehmen sie einen kleinen Teil und mit dem zocken sie auf Biegen und Brechen und spekulieren und machen alles Mögliche. Das ist der falsche Weg. Sondern Wenn Sie dann an die Börse wollen, dann kaufen Sie 3 bis 5 Aktien, unterschiedliche Branchen vielleicht, mit guten Zukunftsaussichten. Dann lassen Sie die liegen und schauen 3, 4 Jahre nicht drauf. Ich habe jetzt mal wieder das Depot meiner älteren Kinder angeschaut. Die haben die Aktien jetzt seit ungefähr 11, 12 Jahren. So, da haben wir schön 300, 400, 500% Gewinn drin. Da haben wir nichts gemacht. Und das macht dann Spaß.
Sie sagen ja auch, dass es bei der Anlegerpersönlichkeit A oder B bestimmte Fallen gibt, Investitionsfallen, Anlegerfallen. Gibt es da Fehler, die man speziell als A- oder B-Persönlichkeit macht?
Ja klar, die A-Persönlichkeiten traden zu viel, die laufen jeder neuen Chance nach, die sind immer Feuer und Flamme und dann verkaufen sie auch mal wieder und dann verpassen sie. Also das ist das A und B versäumt halt komplett Chancen, weil man oder B geht auch raus, aber das kann der A genauso, ist beides falsch. Also wenn was fällt, man sagt Verluste begrenzen, diese Aktie fällt. Aber es kann ja eine Panik an der Börse sein. Es kann ein Grund sein, gerade jetzt mehr dazu zu kaufen. Was machen wir im Fonds oft? In der Aktie, wenn wir die kaufen, wenn die sich jetzt nach unten entwickelt, wenn wir davon überzeugt sind, kaufen wir mehr. Also B muss überhaupt in die Pushen kommen. Man kann das auch mit Errors of Commitment und Errors of Omitment, also Fehler, dass man was getan hat, Fehler, dass man was nicht getan hat, machen. Also Fehler, dass man was getan hat, sind halt falsche Investitionen, die man getätigt hat. Und Fehler, wo man was nicht getan hat, sind richtige Investitionen, die man unterlassen hat.
Ja, Sie sprechen noch etwas anderes an, nämlich diese Auslassungsfehler. Ja, man ärgert sich ja dann, ich glaube, es ist Ihnen auch schon passiert, dass plötzlich Aktien wirklich explodiert sind, nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig, Aktien wie Google beispielsweise. Und man ärgert sich, dass man da nicht eingestiegen ist oder zu früh wieder ausgestiegen ist.
Ja, also
Soll man da
mir.
gleich wieder einsteigen? Wie kann man das
Ja, was
verkaufen?
heißt gleich? Also immer so. Ich bin bei Amazon, die hatte ich als junger Professor 80.000 Dollar, das wären heute 3 Millionen. Das war für mich damals sehr, sehr viel Geld. Ich war so Mitte 30, 34. Und ja, die habe ich dann nach 100% Gewinn verkauft. Und das sah auch erstmal lange gut aus, weil sich tatsächlich die Aktie 8 bis 10 Jahre seitwärts bewegt hat. Wenn Sie da schauen, das war 98. Aber seitdem hat die Aktie natürlich viele 1000% Gewinn gemacht. Also wenn ich auch über diese lange Durststrecke dabei geblieben wäre, das Geschäftsmodell war ja valide, hätte ich heute da 3 Millionen. Also das war ein Auslassungsfehler von mir, aber auch Warren Buffett passiert das. Also zum Beispiel kamen Larry Page und Sergey Brin kamen 2003 vor dem Börsengang von Google, kamen die zu Warren Buffett und Charlie Munger und haben das vorgestellt. Und im Nachhinein sagte Charlie Munger, eigentlich haben wir verstanden, was die machen. Das klang gut. Und wir haben es doch nicht gemacht. Haben sie auch einige zigtausend Prozent verpasst. Oder Warren Buffett ärgert sich darüber, dass er in den 60ern nicht Walmart entdeckt hat. Und dann hat er es irgendwann in den 2000ern tatsächlich gekauft. Hat es jetzt auch wieder hat auch einen Gewinn damit gemacht. Aber es war natürlich am Ende, irgendwann ist bei vielen Unternehmen dann mal die Phase des Wachstums vorbei. Das wird irgendwann auch bei Microsoft der Fall sein, aber bei Walmart ging das zum Beispiel fast über 40 Jahre und auch einige zigtausend Prozent, die diese Aktie gemacht hat.
Sie sprechen in Ihrem Buch auch diese Stop-Loss-Orders an. Was ist darunter eigentlich zu verstehen, weil da auch gewisse Fehler gemacht werden?
Ja, grundsätzlich sollte man die Finger davon lassen. Punkt, aus, Ende. Das machen viele, weil sie sich in einer Scheinsicherheit wägen. Also es wird dann gesagt, wenn dieser Kurs unter, seine Aktie steht bei 100, wenn der Kurs unter 90 steht oder 90 nach unten überschreitet, wird die Verkaufsorder ausgelöst. Ja, dann habe ich die Verluste begrenzt, aber ich habe dann, weiß ja nicht, wann ich wieder einsteigen soll, wenn das eine gute Aktie ist. Und da werden sie mit großer Sicherheit nicht wieder einsteigen oder falsch einsteigen. Kommt noch was dazu. Diese Stop-Loss-Orders, wenn sie in Paniken ausgelöst werden, dann gibt es erstmal keine Gegenseite, denn die Banken sind ja die Profis, sie sind der Amateur im Spiel. Und dann fällt der Kurs unter Umständen deutlich unter die Stop-Loss-Marke, bevor dann ein Käufer auftritt. Also Stop-Loss ist eine Riesenmöglichkeit, Verluste zu machen.
Es gibt so ein anderes Phänomen noch, wo Sie sagen, manche Anleger glauben, man hat mehr Einfluss, obwohl die Gewinnchancen im Grunde die gleichen sind. Wie gravierend sind solche Einschätzungen?
mehr Einfluss, obwohl die Gewinnchancen die gleichen sind. Ich habe es jetzt nicht verstanden, ganz die Frage.
Es gibt ja diesen Glauben, man hat mehr Einfluss, obwohl Gewinnchancen die gleichen sind. Sie bringen ja das schöne Beispiel mit einem Lottoschein. Ja, also wenn man die Zahlen vorgegeben bekommt oder selber auswählt, auch bei Aktien, ob ich die vielleicht selber auswähle oder ob die vorgegeben
Ach
werde, dann
so,
glaubt man
okay.
dann, man hätte dann mehr Einfluss auf den Erfolg, wenn man es selber macht, obwohl ja
Ja,
die
okay.
Chancen am Ende die gleichen
Da,
sind.
das ist die Selbstüberschätzung, die generelle. Da gibt es auch genug empirische Untersuchungen. Also, wenn ich auswählen darf, bin ich erstmal mehr überzeugt davon. Aber ich muss mich als Anleger eigentlich immer, das Wichtige ist, die Kritik, sich selber zu hinterfragen, bevor ich ein Investment mache. Also, oder auch, wenn man Autofahrer fragt, wie gut fahren Sie Auto auf einer Skala von 1 bis 10 und der Durchschnitt ist ja dann bei 5, dann werden die meisten so im Durchschnitt sagen, ach so, bei 7, 8 bin ich schon. Also wenn Sie Leute fragen, schätzen Sie sich als besser ein, als Sie im Durchschnitt sein können. Das heißt also, der grundlegende Rat, der daraus zu ziehen ist, treffen Sie einfache Entscheidungen. Hinterfragen Sie sich, versuchen Sie eher Ihre Entscheidung zu hinterfragen, nochmal zu verifizieren oder auch zu falsifizieren, also Gegenthesen, was könnte gegen dieses Investment sprechen, also eher diese kritischen Dinge und dann, wenn Sie da also sich genug hinterfragt haben, dann vielleicht mal investieren.
Was ist eigentlich schlimmer, Otto? Ein Auslassungsfehler oder ein Fehlkauf?
Also die
Schenkt
Auslassung,
sich nichts. Ja.
die langfristigen Auslassungsfehler sind die schmerzhafteren,
Ja.
weil da ja die großen Renditen sind. Im Fehlkauf können Sie maximal 100% verlieren, aber Sie können natürlich, wenn Sie nicht kaufen, viele Tausend, wenn nicht sogar 10.000% verpassen. Sie müssen natürlich die Zeit haben. Oder umgekehrt, wenn Leute mit Put-Optionen anfangen oder mit Leerverkäufen, ja, dann können sie bestenfalls 100% gewinnen, also wenn die Aktie auf Null fällt. Aber sie können Hunderte, wenn nicht tausende Prozent von verlieren, wenn die Aktie immer weiter steigt. Und deswegen von solchen Geschäften sollte man auch die Finger lassen. Da gibt es ganz wenige, die das professionell betreiben. Das ist eine heiße Socke.
In Ihrem Buch beschreiben Sie auch eine von Ihnen entwickelte Methode, die Königsanalyse, Otte. Und mit dieser Methode soll es Anlegern gelingen, ja besser mit Kurs oder gegen Kursschwankungen gefeit zu sein, also auch dann, wenn es mal Krisen gibt. Wie sieht denn diese Methode aus eigentlich? Also wie kann ich mich vorbereiten? Was muss ich tun, um möglichen Kursschwankungen oder eben auch Krisenzeiten, entgegenwirken zu können?
Also Wissen schützt vor Verlusten. Die Königsanalyse ist eigentlich also eine strukturierte Ansatz zur Fundamentalanalyse. Das ist mal der Name, den ich ihr gegeben habe, um da die Könige unter den Aktien, also die Herrscher in ihren Branchen zu identifizieren, die auch sicher auf dem Thron sitzen. Das suchen wir im Prinzip. Und es ist eine Methode, wo wir uns zuerst mal, das ist, muss man immer wiederholen, nicht den Preis der Aktie anschauen, sondern wirklich, wo ich den Anleger an die Hand nehme und sage, wie kann ich mir denn ein Bild machen von der Qualität eines Unternehmens? Ich meine, für mittelständische Unternehmen, die kennen ihre Branche, die wissen, der führt sein Unternehmen gut, der führt sein Unternehmen schlecht. Das ist vielleicht im Moment eine Mistbranche, also die Baubranche im Moment zum Beispiel, da ist im Moment nicht so toll. So, dass wenn ich da drin bin, weiß ich das. Aber genauso muss ich letztlich auch an eine Aktie herangehen. Also ich muss mich erstmal mit dem Unternehmen, mit der Branche befassen. Und die Königsanalyse ist eine Analyse, die erstmal wirklich von den vier Analysekapiteln gehen drei um die Qualität und dann eins nur um den Preis. Und die Qualität, die gliedert man wieder auf in Wettbewerbsposition, also Geschäftsmodell, in Management und dann auch in Finanzstärke und Bilanzstärke. Also da habe ich dann jeweils ein Kapitel, wie ich mir das näher anschaue, wie ich dem Sachen auf den Leib rücken kann.
Das führt mich gleich zu dem Punkt. Jetzt ist ja auch mancher Zuschauer, Zuschauerin, Zuhörer dabei, der sagt, okay, nach diesem Gespräch mit Professor Otto will ich doch mal mit Aktien loslegen, ja. Also was
Ja.
sind ein paar Empfehlungen, haben Sie ja schon genannt, wie man beginnen sollte. Wie starte ich, wenn ich das erste Mal in Aktien anlegen kann? Und da ist natürlich zunächst mal die Frage, welches Investment brauche ich? Wenn man in den Medien guckt, da ist in der Regel von sechsstelligen, hohen sechsstelligen Beträgen die Rede. Aber ich sage mal, der Otto Normalbürger hat sicherlich nicht gleich eine halbe Million zur Verfügung, um zu sagen, damit kaufe ich mir mal ein paar Aktien. Also welches Investment ist notwendig, erforderlich, damit es wirklich Sinn macht, in Aktien zu investieren?
Im Prinzip haben Sie da nach unten keine Grenzen mehr. Wenn Sie beim Online-Broker sind, Sie müssen natürlich die Versuchung zu traden, der müssen Sie widerstehen. Sie müssen einmal kaufen und langfristig investieren. Aber wenn Sie pro Aktienposition 100, 200 € investieren und 4 oder 3 oder 5 Aktienpositionen, also ein paar hundert Euro bis 1.000 € damit können Sie anfangen, weil Sie da auch gerade bei Online-Brokern eben keine hohen Kostenbelastungen haben. Bei den Sparkassen ist das anders. Die wollen das nicht, die rechnen ihnen riesige Trading-Gebühren ab, genauso wie die Volksbanken. Die wollen natürlich, dass sie da die Fondsprodukte kaufen. Also das ist gemessen am Kaufpreis zum Teil unterirdisch. Ich hatte für meinen jüngsten Sohn was bei der Sparkasse gemacht und habe mich dann gewundert, warum die Anfangsinvestments so niedrig waren. Da ging zum Teil ein Drittel des Aktienkurses oder die Hälfte ging weg für Kaufgebühren, wenn man da ein oder zwei Aktien kauft. Aber beim Online-Broker könnte das problemlos machen. Also, Sie können wirklich mit ein paar hundert Euro anfangen. Das ist überhaupt kein Problem und da kann man dann auch in Ruhe anfangen. Aber wieder bitte der Versuchung widerstehen, damit zu zocken. Das wäre dann wieder das Falsche.
Also das Portfolio kann wirklich gering sein. Drei, vier Aktien
Richtig.
sind da völlig ausreichend. Die entscheidende Frage ist natürlich, wie finde ich die richtigen Aktien? Ja, oder dahinter sind ja auch die Unternehmen. Ja, also wie finde ich heraus, welche Aktien gehören zu den besten Unternehmen und wie beurteile ich? Wie kann ich beurteilen als Beginner, welche Aktien wirklich gut sind und wovon sollte ich die Finger eher lassen?
Naja, also ich habe es ja eben schon gesagt, dass die Frage, welche Aktien oder welche Unternehmen sitzen fest im Sattel, also dominieren ihre Branche und sind mit größter Wahrscheinlichkeit in 10 Jahren noch da und verdienen gutes Geld. Das ist mal die ganz einfachste Frage, mit der kann ich wirklich anfangen. Auch wenn ich das Buch noch nicht gelesen habe, dann mache ich mal da drei, vier Dinge, wenn ich das Buch auch nicht lesen will, und dann gucke ich mir das an und bleibe dabei. Das ist das Erste. Dann als mittelständischer Unternehmer habe ich vielleicht von einer Branche Ahnung. Ich weiß, welche Titel oder welche Unternehmen da gut sind. Oder ich habe Zulieferer oder Produkte, die ich verwende, die ich kaufe. Also jahrelang war Geberit eine super Aktie. Ich habe die im Moment mir nicht angeschaut. Das ist jetzt keine Empfehlung, aber für Sanitärhändel, ja, Geberit war der Renner und das hat sich auch im Aktienkurs niedergeschlagen. Also ich kann da sehr praktisch rangehen und für die weitergehenden Schritte muss ich dann halt mir ein bisschen was überlegen. Aber das versuche ich ja dann in dem Buch darzustellen. Wie kann ich mir ein Geschäftsmodell erarbeiten? Ich habe dann Tabellen, ich habe Punkteschemata, ich habe Fragelisten, wo ich dann wirklich tiefer einsteigen kann. Das muss jeder selber wissen, wie tief er rein will. Aber mit dieser einfachen Frage, welche Firmen sitzen fest im Sattel und sind in 10 Jahren noch da und verdienen gutes Geld, komme ich sehr weit. Und da kann ich zum Beispiel bei der deutschen Autobranche sagen, weiß ich nicht. Ich kann bei der Deutschen Bank sagen, weiß ich, oder bei deutschen Banken oder Banken überhaupt, weiß ich nicht. Und da wird es schon sehr eng. Dann muss ich natürlich als Unternehmer, kann ich das mal in die Bilanz schauen oder auch in die Kennzahlen, verdienen die überhaupt Geld? Ich kann mir auch im Internet Zeitreihen anschauen, wie waren denn die Gewinne, haben die sich relativ konstant entwickelt. Also so kann ich mich daran arbeiten. Das muss jeder für sich überlegen, wie tief er einsteigt, welches Tempo dann machen will. Aber so kann man dann sich der Sache nähern.
Ich glaube, Sie haben eben auch einen sehr wichtigen Punkt genannt. Man sollte etwas kaufen, das man kennt. Also, oder besser gesagt, womit man sich auskennt. Und nicht
Ja.
in Titel investieren, womit mit einer Branche, mit der man gar nichts anfangen kann.
Ja, also je unbekannter die Branche, desto besser die Fantasie. Ich sag mal, Kryptowährung machen wir gar nicht. Kann man natürlich auch, ich will da nicht grundsätzlich gegenreden, wenn jemand ein bisschen Krypto machen will, ja, macht das, aber kleine Summe, und nicht kein großes Gewicht, weil das eben völlig unklar ist, wie die Branche in 10 Jahren aussehen wird. Kann man nicht sagen. Und dann kann man ja alles super, das wird das dicke Ding, aber ob die Staaten reingehen mit staatlichen Kryptos, welche Kryptos sich durchsetzen, ob es verboten wird, wir wissen das alles nicht. Jetzt mit Donald Trump kam da nochmal ein Hype hoch. Ja, ist alles sehr schön für die, die es haben, aber ich würde da nichts machen, weil die Zukunft eben nicht klar ist. Nur generell sagt man, da gibt es viele Zukunftschancen, aber welches Unternehmen, was sitzt fest im Sattel, hat sich die Branche stabilisiert? Also wenn die Fantasie, wenn es anfängt zu jucken, da muss man besonders kritisch sein.
Könnten Sie den Startern, Anfängern gewisse Kaufempfehlungen geben können, wo Sie
Ja, ich
sagen
sage,
können, also
Branchen, Unternehmen des täglichen Bedarfs, und da ist, das habe ich eben, habe ich die Namen schon mal anklingen lassen. Wir sind halt heutzutage, sind wir aufs Digitale angewiesen. Das heißt, diese Digitalkonzerne, Apple, Microsoft, Google, also Alphabet, Google jetzt, das sind einfach Unternehmen, die in 10 Jahren auch noch unser tägliches Leben beeinflussen werden. Gibt es natürlich daneben die klassischen Markenartikler, die sind jetzt nicht mehr so dynamisch, also aber da gibt es Dinge zu tun, also ja, Coca-Cola, was auch immer, das kennt man ja so als, aber die gibt es auch in 10 Jahren noch. Ob sie dann sich brutal weiterentwickelt haben, weiß ich nicht, aber es gibt 2, 3, 4% Dividende jedes Jahr, also das ist besser als Festgeld, kann man auch machen. Und dann, falls man spezielle Titel hat, dann auch mal Mittelständler, nehmen wir mal Sixt, die haben sich sehr gut durchgesetzt, also bitte keine Empfehlung, selber anschauen. Aber so Sachen, zu denen man selber auch einen Bezug hat.
2013 ist ein Blockbuster erschienen, Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio. Ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben.
Ich hatte ihn angespielt und mit meinem Sohn zusammen, und da war am Anfang eine anzügliche Szene, da musste ich ihn ganz schnell ausschalten.
Okay, da war ich noch jünger dann.
Ich hab nicht nur die Bücher da hinten, ich habe auch eine große DVD-Sammlung, weil ich dieses Digitalisierung auch ein bisschen kritisch sehe, denn die digital übermittelten Inhalte, also auch die Filme, die lassen sich natürlich irgendwann sperren, zensieren und so weiter. Also ich habe viele Klassiker in meiner DVD-Sammlung, den unter anderem auch. Also es ist ein junger Klassiker, aber der wartet noch ans Anschauen, aufs Anschauen.
Ja, und da geht es um die Geschichte von John Belford. Und viele haben das erste Mal den Ausdruck gehört, Penny Stocks. Ja, also hier bei uns, also Aktien unter einem Euro. Macht es Sinn oder wie attraktiv ist es, in Penny Stocks zu investieren?
Nein, das ist wieder Zockerei. Das ist grundsätzlich sehr schädlich fürs Vermögen. Es kann in Ausnahmefällen, wenn man genau weiß und wenn das jetzt ein Zufall ist, aber grundsätzlich sind dann genau diese Dinge, die dann auch über die Chatbots hochgehypt werden. Das ist Casino. Kann man auch ins Casino gehen, kann man auch machen, wenn man da Spaß haben will. Ich habe früher in den Seminaren, jetzt mache ich nicht mehr so viele Seminare, früher habe ich das gemacht. Und sagten die Leute dann, ja, aber ich will auch meinen Spaß haben. Die Gegenfrage ist, wollen Sie Spaß haben oder wollen Sie Geld verdienen? Geld verdienen kann sehr langweilig sein und sehr langfristig. Das muss man sehr genau trennen.
Wie kriege ich das eigentlich in den Griff? Ich meine, Sie hatten sicherlich auch mal in jüngeren Jahren Probleme mit Emotionen, ja, dass man sagt, Mensch, da habe ich das gehört, da wurde mir das empfohlen und das ist doch eine ganz geile Geschichte, da ist viel Fantasie drin, habe ich gehört. Man muss nur mal an dem neuen Markt kennen. Also wie kann ich gerade da als Beginner, ich höre überall etwas, ja, und bin dann von jener oder jener begeistert. KI ist momentan ein großes Thema, habe gehört, Mensch, da ist ganz viel Potenzial drin. Also wie komme ich da wieder auf den Boden zurück und sage, okay, da muss ich ganz sachlich schauen.
Ja, ich komme zu meiner Frage. Natürlich habe ich Fehler gemacht, und ich habe das systematische Investieren. Ich war zwischendurch Regierungsberater und Unternehmensberater und habe das systematische Investieren so mit 3, 34 wiederentdeckt. Ich hatte schon mit 18 Aktienportfolio, habe mit 21 Kurse in Bilanzanalyse gemacht, war da auch ganz fit und habe es dann aber 10 Jahre was anderes gemacht. Also nicht wie Warren Buffett, der von Anfang an und immer nur das eine gemacht hat und der auch eiskalt oder sehr kühl und cool immer war. Und natürlich habe ich mich ab und zu verlocken und verleiten lassen, auch nach 34 noch, obwohl die Fehler dann eher waren, man hatte Unternehmen, die brutal abgestürzt waren, die aber eigentlich noch Substanz hatten, wo man gesagt hat, die sind so billig, da nimmt man mal was mit. Aber meistens, eine späte Erkenntnis, ist es besser, in gute Qualität zu investieren, auch wenn sie etwas teurer ist, als in schlechte Qualität, auch wenn sie saubillig ist. Auch das ist ein Spruch von Warren Buffett: I'd rather have a great business at a reasonable price than a reasonable business at a great price. So, also, aber für den Anfänger muss ich darauf zurückkommen, kaufen Sie 3 bis 5 Aktien von Unternehmen, die schon fest im Sattel sind, die seit mindestens 10 Jahren Geld verdienen und von denen Sie glauben, dass sie in 10 Jahren auch noch gutes Geld verdienen. So einfach und so schwer. Und halten Sie das durch. Aber das dürfte erfolgreich sein.
Sie haben vorhin die Sparkasse angesprochen. Wenn Sie heute zur Sparkasse gehen, gerade auch eben als Erstanleger, kriegt man häufig ETFs empfohlen, Fonds und so weiter. Macht es Sinn oder ist es besser, als in Einzelaktien zu investieren? Oder
Das
ist es einfach eine Gemenge aus beidem?
kann sinnvoll sein. Das Problem bei ETFs ist, dass sie dumm sind. Also wenn jetzt wie zum Beispiel der US-Markt oder der S&P sehr hoch gewichtet ist, weil bestimmte Sektoren gut laufen, dann müssen die ETFs diese Aktien kaufen und pushen damit den Sektor noch weiter nach oben. Das heißt, Marktverzerrungen können dadurch noch verstärkt werden. Es wird schwieriger, geduldig zu sein und dagegen zu halten mit dem eigenen Investment. Wenn dann aber der Trend bricht, dann habe ich mit dem ETF unter Umständen sehr viel Pech. Jetzt läuft der Trend schon seit 10 Jahren und jetzt ist die allgemeine Weisheit, man braucht ETFs. Ich will also ETFs auf keinen Fall aus dem Portfolio verbannen, aber es gibt da sehr viele Fragezeichen. Also man kann beides machen, man kann das eine, man kann das andere machen. Es kommt dazu, dass auch bei ETFs man das Kleingedruckte lesen muss, weil manche eben mit Derivaten arbeiten und synthetischen und Swap-Geschäften und was weiß ich. Also auch da ist es nicht so einfach. Wenn jetzt jemand sein Hauptvermögen in ETFs setzt, würde ich sagen, trotzdem probiere mal mit dem kleinen Teil einfach diese langfristige Geschichte mit 5, 6 Einzeltiteln und auch 4 und lass das mal gegeneinander laufen über 5 Jahre. Gucken wir mal, was passiert.
Herr Otte, zum Schluss ein paar Weisheiten, die Sie schon genannt haben, sei es eigene, Warren Buffett, Costolani haben sich vorhin auch erwähnt. Ich glaube, das waren Börsenguru in den 70er und 80er
Ja.
gewesen. Ich habe mal ein bisschen geguckt, was es sonst noch so an Börsen- oder Investmentweisheiten
Bin ich
gibt.
gespannt, da bin ich sehr gespannt, ja.
Zwei, drei Folien, die kennen Sie wahrscheinlich, aber was Sie davon halten, ich will mal mit Costolani anfangen. Der hat mal gesagt, an der Börse sind 2 mal 2 niemals 4, sondern 5 minus 1. Man muss nur die Nerven haben, das -1 auszuhalten.
Ja, das stimmt, weil, also nehmen wir an, ich kaufe die Mercedes-Aktie zu 70, ich weiß nicht, wo sie gerade steht, wir haben sie nicht im Portfolio und ich bin der Überzeugung, sie ist 100 wert. Und ich habe mir das sehr genau angeschaut und sie fällt zwischendurch auf 50. Mache ich da? Also Costolani will sagen, die Börse und Benjamin Graham hat sowas Ähnliches gesagt, der Gründervater des Value Investings, die Börse ist kurzfristig irrational. Sie ist übertreibt nach oben, nach unten, die Psychologie treibt sie an, aber langfristig ist sie dann doch rational, dann nähert sie sich doch den tatsächlichen Unternehmenswerten an. Also von daher, ja, würde ich zustimmen.
Es gibt eine angeblich sehr bekannte Börsenweisheit: Sell in May and go, but remember to come back in September. Also man soll im Mai kaufen, dann alles liegen lassen und im September nochmal schauen, was hat sich getan.
Sell in May and go away. Das hat der
And
Chef.
go away, yes.
But remember to come back in September. Es gibt auch nur aus die erste Hälfte. Jein. Also das würde ich nicht raten, weil es zum kurzfristigen Traden, also dann lässt man die Titel nicht 3, 4, 5 Jahre liegen, machen wir auch nicht. Was aber stimmt, ist, dass oftmals so im Jahreszyklus die Sommermonate schwächer sind, also für Trader, die da zocken wollen. Da ist ein bisschen was dran an diesem Jahresrhythmus, aber für langfristige Investoren, wie wir es sind, ist das eigentlich irrelevant.
Dann habe ich noch gefunden, buy on bad news and sell on good news.
Zu einfach. Also, man muss schon wissen, was man kauft und zu welchem Preis man es kauft. Also, nehmen wir im Jahr 2000, brachen die Tabakkonzerne um 50% ein, weil große Raucherklagen anstanden. Und wenn man die jetzt fundamental analysiert hat, hat sich überlegt, was ist das Risiko mit diesen Klagen und so weiter, dann hätte man angesichts dieser Bad News der Raucherklagen durchaus kaufen können. Aber das funktioniert nur, wenn ich auch eine Ahnung davon habe, was ich tue. Dann ist es richtig, aber da muss ich meine Hausaufgaben vorher gemacht haben.
Dann etwas von Warren Buffett, der hat mal gesagt, eine Aktie, die man nicht 10 Jahre zu halten bereit ist, darf man auch nicht 10 Minuten besitzen.
Ist für den Anfänger absolut richtig. Das habe ich ja eben auch gesagt. Bitte kaufen Sie Aktien, die sicher in Ihren Branchen sind, die wahrscheinlich in 10 Jahren noch gutes Geld verdienen. Also eine sehr gute psychologische Stütze. Wir haben jetzt eine Aktie, naja, vielleicht muss ich sie 10 Jahre halten, aber wo ich einen Zeithorizont zum Beispiel von 3 Jahren habe. Also unter 3 Jahren ist wilde Zockerei. Also nach 3 Jahren, wenn man so eine Investment-Idee hat, dann ist in 90% aller Fälle bestätigt sich die oder eben nicht. Also, aber diese 10 Jahre sind kein Fehler.
Zum Schluss noch etwas von Costolani. Börsengewinne sind Schmerzensgelder. Erst kommen die Schmerzen und dann das Geld.
Da hat er auch recht. Also ich kenne wenige, die ohne Schmerzen angefangen haben. Und selbst wenn die jetzt anfangen mit 5 Titeln und sie haben nur 1.000 Euro oder 200 in jeden investiert und die Börse bricht mal um 30% ein, da haben sie zwar nur 30, 300 Euro weg, aber für manche ist das dann richtiger Schmerz. Also ja, das heißt, man muss erstmal arbeiten, man muss auch psychologisch was aushalten. Das stimmt, bis man auch sich selber gefunden hat, reflektiert hat, aber eben nicht durch Traden, sondern einfach indem man an der Börse präsent ist.
Frau Otte, herzlichen Dank für das wirklich sehr informative, unterhaltsame, auch spannende Gespräch. Zum Schluss nochmal die Empfehlung, endlich mit Aktien Geld verdienen. Und wer mehr wissen möchte, entweder das Buch kaufen oder bei Ihnen auch mal auf die Website gehen. Die blenden wir jetzt auch gerade mal ein. Und ja, vielleicht haben wir auch mal die Möglichkeit zum Thema Krypto oder Ähnliches, auch wenn Sie da nicht so Feuer und Flamme dafür sind. Aber ich würde mich freuen, wenn wir das Gespräch einfach mal nochmal ja, verlängern könnten und etwas Neues dann mit Ihnen besprechen können. Also herzlichen Dank und Ihnen weiterhin viel Erfolg.
Danke, es waren sehr, sehr, fand ich auch für Ihre Zuschauer zielführende Fragen, weil es wirklich tief ging und praktisch war und ich hoffe, dass Ihre Zuschauer da was mitnehmen können.
Ja, ich hoffe, und einfach die jetzt mal beginnen, geben Sie uns einfach Feedback. Funktioniert es? Wie sind Sie zufrieden? Vielleicht machen Sie gleich einen Höhenflug oder müssen erstmal diese Schmerzen aushalten. Also Ihnen allen, die uns zuhören, zuschauen, viel Glück und viel Erfolg. Dankeschön.